Ach, zurück nach 4 Tagen, also eigentlich 5 Tagen, muss man ja sagen. Stress pur von einer Bühne zur anderen. Ja, Jetsetter-Leben, Retterview, ist jetzt aber auch wieder zurück in seine Heimat. Also Louis in Köln.
Ich bin in Köln.
Also Köln und ich
und
in Rostock.
Du in Rostock.
Wir sind wieder angekommen, ja. Wir mit ganz vielen Eindrücken. Aber was da genau passiert ist und was jetzt schon wieder mit...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den Ärzten ist. Darüber reden wir gleich.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Meine Güte, als
ja,
wenn wir die Ärzte
wieder.
Nicht schon genügend veräppelt haben. Als wenn wir sie schon auf der Show genügend veräppelt haben und wir das auch noch rausgebracht haben, die Sendung zumindest aus Hamburg, mussten sie heute wieder etwas... oder gestern, oder nee, am 16.11. sogar wieder was raushauen, nämlich einen Indikationskatalog für den Notarzteinsatz. Darüber reden wir gleich. Ja, ich bin drüber geflogen und dachte so, toll, nö, darüber müssen wir reden. Aber vorher können wir nochmal über alles andere reden. Dein Eindruck so von der Tour, du bist ja jetzt ein bisschen durchgegangen für dich, oder? So ein bisschen Kopf.
Leider fehlt einem ja die Zeit, Sachen intensiv zu verarbeiten. Das bedeutet, es ist ja nur Termin hinter Termin hinter Termin. Und ich weiß gar nicht, was jetzt am Freitag nach der Tour war. Da hatte ich Rufbereitschaft. Ich glaube aber dann irgendwie Samstag hatte ich schon wieder Dienst. Insofern ist das tatsächlich jetzt in meinem Kopf, das ist ja was Interessantes am Gehirn, gefühlt schon 3 Monate her, obwohl es erst eine Woche her ist. Und ich hatte noch keine Möglichkeit, das tiefer zu verarbeiten oder mir Gedanken zu machen. Das ist so der Nachteil, wenn man so viel um die Ohren hat einfach, dass eine Katastrophe jagt die nächste und jetzt und aktuell bin ich im Umzug drin, das heißt, ich habe leider noch nicht das Ganze intensiv aufarbeiten können.
So, bei mir auch. Dreimal Nachtschicht gleich nach der Tournee hintereinander. Dann noch irgendwie so eine Fortbildung, an der ich mich mal irgendwann angemeldet habe, die dann mitgenommen habe. Dann heißt es so, ein Tag frei und dann schon wieder Tagschicht und dann wieder Nachtschicht. Und ja, Familie treffen will ja auch gesehen werden und ne, der Partner dann eben auch. Also das kommt alles dazu, so richtig geil auswerten. Alle fragen so, oh, wie war's? Und so, ja toll, ja gut. Also mehr kannst du erstmal
also
gar nicht dazu sagen, weil einfach noch nicht so viel drin ist.
Es ist nicht so, dass man das genießen könnte, in Anführungsstrichen, weil man ist halt die ganze Zeit, ich meine, das lag wahrscheinlich auch an diesem sehr spacken Plan, aber man ist halt die ganze Zeit nur von A nach B am Hetzen. Also der Tag geht immer bis mindestens 0.30 Uhr. Man steht immer so um 8 Uhr auf und dann kann man sich überlegen, das sind halt knackige Tage und man ist ja durchgehend wach. Ich meine, im Zug kann man da mal kurz versuchen zu dösen, aber dann fahren dann meist auch schon andere Themen dann irgendwie da vorrangig. Das bedeutet, man ist die ganze Zeit eigentlich nur am Hetzen, dass man überall pünktlich ankommt. Und vielleicht hatte man da mal so eine Stunde maximal zwischen Ankunft an der Stadt, in der Stadt, wo man hin wollte, und zwischen dann schon wieder im Eventsaal sein. Und insofern sehr stressige Tage.
Wir haben aber so ein paar Eindrücke von euch gesammelt. Ihr habt uns nämlich E-Mails geschrieben an info@retterview.de. Da schreibt zum Beispiel die Pia: Vielen Dank für die richtig tollen Abend. Ich fand es mega gelungen. Ich hatte auch richtig viel Spaß. Die gut 100 Kilometer Anfahrt haben sich gelohnt. Also echt, da sind Leute auch teilweise noch weiter gefahren als du, Pia, übrigens. Ne? Aber krass, dass ihr euch so viele Kilometer immer hinter euch lasst, um uns mal zu sehen, um die Show zu sehen. Dann hatte sie noch zu der Frage, warum wir gefragt haben, was will die Feuerwehr denn hier bei Retterview? Sie findet auf jeden Fall super wichtig als Feuerwehrfrau, grob den Rettungsdienst zu verstehen. Ja, das wünsche ich mir
manchmal. Geht gefälligst zu Feuerview.
Genau, Feuerview. Und sie fährt nebenbei Freiwillige Feuerwehr und manchmal hat sie dann eben auch Einsätze mit dem Rettungsdienst und ist es dann happy, wenn sie gewisse Eindrücke von uns, aber auch vom Rettungsdienst selbst mitbekommt und dann nachher besser ist in der Handhabung oder der Zusammenarbeit gewisser Griffe zum Beispiel. Ne? Oder das finde ich ja gar nicht so schlecht. Also ihr wart natürlich trotzdem alle willkommen. Dann hatten wir noch einen Sicherheitsmann in Köln, der uns ja ganz lieb beschützt hat. Nebenbei. Ne? Also der aufgepasst hat, dass ihr alle nicht zu viele Autogramme und Bilder macht. Nein. Ihr wart ja alle super nett. Und nachher ist er dann auch angekommen und hat gesagt, ja du, meine Freundin, die ist auch ganz großer Fan. Ich wollte mich jetzt nicht vordringen.
Und das sagt er am Ende, wo wir keine Bilder mehr haben.
Hier noch mal,
also,
ja, wo wir keine Bilder mehr haben. Er wollte noch so ein Foto haben. Wir werden mal noch welche machen. Ich schicke dem Louis einfach mal so ein Paket und dann schreibt er auch noch seinen Willi drauf und dann gucken wir mal, wem wir hier noch irgendwas zu verteilen können. Jetzt kriegen wir bestimmt 5000 E-Mails dazu. Aber Enzo, auf jeden Fall bekommst du natürlich sehr gerne ein Bild. Ihr schickt uns ja wieder mittlerweile überall die Spotify-Wrapped-Sachen. Vielen Dank. Es sind super viele Leute, die irgendwie Tausende an Minuten verbringen, um diesen Stimmen zu hören.
Ich selbst bin übrigens nur Top 24% der Hörer. Nur mal so zur Info. Also jeder, der das toppt, ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Hörer als ich. Wobei da natürlich nicht eingerechnet ist, die Zeit, die ich damit verbringe, das alles aufzunehmen. Ne?
Herrlich. Ich höre uns teilweise auch nur halt im Schnitt und das zählt dann ja bei Spotify leider nicht mit. Ne? Also deswegen ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ich höre gerade Folge 118, schreibt Mathilde, und beim Thema Notärzte in Bayern, das trifft sie ja schon wieder gleich, hat sie eine Abschlussprüfung irgendwie oder eine Hausarbeit über einen Telenotarzt geschrieben. Und ihr stellt sich jetzt die Frage, wenn ein Notarzt 30 bis 45 Minuten braucht, bis an der Einsatzstelle ist, warum führt man dann einfach nicht in allen Bereichen den Telenotarzt ein? Das ist eine gute Frage, die wir, glaube ich, immer wieder gerne stellen. Und am liebsten hätten wir Telenotarzt fast überall, oder, Louis?
Ich weiß es nicht. Es gibt ja verschiedene Lager im Rettungsdienst. Es gibt ja die Hardcore-Notfallsanitäter, die sagen, gar nichts, kein Telenotarzt, gar kein Notarzt, musst du alles selber können. Dann gibt es wiederum die sagen, ist ein guter Kompromiss. Dann gibt es wiederum die sagen, es ist doof. Ich glaube, das Endmodell, das wird man nicht finden. Es ist so komplex, das Thema. Aber grundsätzlich wäre das natürlich eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich glaube ja, vielen Ärzten geht es auch gar nicht darum. Die finden das langweilig, Telenotarzt zu sein, weil sie dann nicht mehr an der Einsatzstelle rumhampeln können und sich in Szene setzen können und mit ihren Crocs durch die Gegend stiefeln können. Übrigens habe ich da einen schönen Beitrag zu gemacht. Docs in Crocs ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und absolut bezeichnend und entlarvend, also die Berufsgruppe, die ja immer davon redet, ach nein, uns geht's ja immer nur um den Patienten, ums Team und bla bla bla, die dann in den Kommentaren da vom Leder lassen über nassgeschwitzte Notfallsanitäter und dass sie seit 30 Jahren Crocs tragen, wo ich mir dann, ich habe den Typen mal gegoogelt, Chefarzt der Geriatrie, wo ich mir denke, okay, wo ist jetzt genau die Qualifikation für Notfallmedizin? Sich dann auch mit Brüsten und wirklich dagegen argumentieren, das ist absolut, also ich sage immer, die Freiwillige Feuerwehr schafft das, der Katastrophenschutz schafft das, alle schaffen das, in Schutzkleidung an der Einsatzstelle zu stehen. Ja, wieso schafft das kein Arzt? Da gibt's für mich kein Argument. Und dann kommt immer dieses, ja, aber wenn ich zum Beispiel dann bei einer Grillparty bin und abgeholt werde, wo ich mir denke, warum bist du bei einer Grillparty, wenn du potenziell Dienst hast, ja? Und das ist aus meiner Sicht eine Diskussion, die darf man so nicht führen und es geht einfach nicht, dass jemand an der Einsatzstelle kommt, ja, da liegt ein Schläuche und was weiß ich und meint da, er muss dann dekadent mit seinen Birkenstock so nach dem Motto, ich bin Arzt, ich bin was Besseres, für mich gelten diese ganzen Regeln nicht, für euch gelten diese Regeln, für mich gelten diese Regeln nicht und das ist genau der Kern, der mich so nervt. Genau die Ärzte, die so sind, das sind unangenehme Ärzte an Einsatzstellen. Und ich sag dir, du erkennst an dem Schuhwerk, was das für ein Doc ist. Das ist einfach so. Und das haben mir dann auch Leute geschrieben, die, ich kriege ja seitdem nur noch Fotos. Und letztens schrieb mir auch einer, schickt er mir so ein Bild von so seinem Doc, der dann auch in Crocs sitzt im RTW und sagt auch, ja, volle Katastrophe der Typ. Sag ich, hätte ich ja schon am Schuhwerk sagen können. Und ich verstehe es einfach nicht.
Okay, möchte ich nicht verallgemeinern, weil wir haben auch einen Arzt, der tatsächlich in Sandaletten immer kommt.
Ja, warum?
Eigentlich gar nicht so.
Frag ihn das bitte
aber,
mal.
Aber
ja, aber
ja,
warum?
Ja, ja, ja. Ich, Ja, ich habe meine ältere Kollegin schon mal gefragt, die sagt, weil er das ist. Wo ich so dachte, weil er das ist? Ganz ehrlich, ich muss jedes Argument, Mal, okay, wenn ich auf Toilette sitze, ne, und was auch immer, ich muss immer dazwischen meine Schuhe anziehen. Es gibt keine Ausrede, dass ich meine Crocs oder was auch immer irgendwie im Einsatz anbehalten dürfte. Und ich möchte es auch gar nicht, weil ich mich sicher damit fühle. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Fußumknicker, wie viele Fußgelenksverletzungen mir diese Schuhe schon erspart haben. Wie viele Scherben in meinen Füßen wahrscheinlich die Dinger schon erspart haben. Oder. Und vor allen Dingen Hygiene, das ist ja auch noch so ein Ding. Ne? Ich komme von der Gartenparty, das heißt, der wird mit den Crocs dann auch wieder zur Gartenparty hingehen. Wahrscheinlich in irgendwelchen Wohnungen reinrennen, die, was auch immer, wo er durchgelaufen ist, das eben auch mit nach Hause nehmen. Also hier geht es auch um Trennung, ne? Wäschetrennung und so. Wahrscheinlich wird er mit der gleichen Wäsche sogar noch auf diese Gartenparty gehen, jeden anfassen und wäre ich mir mal...
Sorry, also man kann mir auch nicht erzählen, dass das schwierig ist, seine Stiefel im Auto zu haben und da reinzuschlüpfen. Also das schafft jeder Rettungsdienstler, wenn er zum RTW geht. Das ist für mich eine absolut unzulässige Diskussion. Jeder, der versucht, damit zu argumentieren, der, es macht keinen Sinn. Diese Stiefel, die sind darauf ausgelegt, dass du da innerhalb von Sekunden reinkommst und das ist kein Problem, gar kein Problem, ja. Vor allem diese ganzen Notärzte, die dann auch meinen, was sie ja immer dabei haben, ist ja merkwürdigerweise ihre fette Jacke, wo hinten Notarzt draufsteht. Das kriege ich ja merkwürdigerweise hin, diese Jacke anzuziehen. Die stehen ja dann nicht komplett in Privatklamotten da, ja. Nein, die haben komplett Privatklamotten, aber das Hauptsache diese Notarztjacke, so damit jeder sieht, hier, Understatement, ne. Heilen durch Hand auflegen. Und da sage ich ganz ehrlich, also wer eine Jacke tragen kann, der kann auch diese Schuhe tragen. Mhm. So. Und die würden aber eher, wenn du die vor die Wahl stellen würdest, was möchtet ihr lieber, das Notarztschild hinten auf dem Rücken oder die Schuhe, würden sie immer sagen, das Schild. Siehst du ja dann in der Praxis. Und deshalb für mich absolut unzulässige Diskussion. Ich sage ganz ehrlich, wenn die Argumentation ist, und die Argumentation, die kam ja teilweise, naja, aber die haben dann teilweise keine Zeit und die müssen dann und bla und bla und bli und blub. Da sage ich, okay, wenn wir wirklich, wirklich so weit sind in Deutschland, dass Notärzte nicht mehr Wert auf Eigenschutz legen können, weil sie so viel beschäftigt sind, dann müssen wir wirklich daran arbeiten, dass das hauptberufliche, nichtärztliche Personal so weit mit Kompetenzen ausgestattet wird, dass es möglich ist, dass Notärzte nur noch dann kommen, wenn sie auch die Möglichkeit haben, ihre Sicherheitsschuhe anzuziehen.
Ein Herz für die Sicherheit unserer Notärzte. Das sollte eine neue Kampagne für uns sein. Ja, Notfallsanitäter, die so viel machen, damit ein Notarzt noch Zeit hat, seine Crocs auszuziehen. Ich glaube, das wird eine
das Lustige,
ganz neue Sache.
Das Lustige ist, alle glauben mir dann immer nicht, dass sowas wirklich so, ja, Einzelfälle so und so. Und dann schreibt mir prompt eine Kollegin zwei Tage später, Luis, hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber ich habe es gerade genau live erlebt. Das gab tatsächlich dann auch eine Beschwerde. Aber
ich finde das auch immer spannend manchmal, wenn, also, aber das müssen die Krankenhäuser unter sich ausmachen, wenn Leute aus dem Schockraum kommen, in den Schockraum kommen, aus dem OP, ne, und dann auch wieder aus dem Schockraum in den OP gehen. Das gibt's ja leider auch. Aber gut, das müssen andere erscheinen, da will ich jetzt gar nicht so, da bin ich nicht so deep drinne. Ich habe es nur früher erlebt.
Krankenhaus.
Ja, ne?
Im Krankenhaus weht ein ganz anderer Wind.
Ja,
also, sorry, das ist ja dann wieder das Perfide. Eine Krähe pickt der anderen ja kein Auge aus. Mhm. Ja, in meinen Kommentaren, dann siehst du nicht mal irgendwie Notarzt. Da schreibt ein Notarzt, also ich trage das immer, ich finde das auch verwerflich, das nicht zu tun. Und anderer schreibt, ich trage das seit 30 Jahren und macht euch mal locker. Da siehst du aber nicht, dass irgendein Arzt sagt, sehr geehrter Herr Kollege, ich finde das nicht in Ordnung. Das findest du dann nicht.
Nein.
Und was du aber findest, wenn ich eine Apple Watch auf einem Bild trage und im Krankenhaus vermeintlich stehe, dann findest du 150 Ärzte, die sich auf mich stürzen und sagen, wie kann man denn Hygiene, wie geht das denn?
Ist so.
Und da sage ich wieder, das ist wieder die Doppelmoral der Ärzte. Das ist so. Unglaublich.
Zumal ich zum Beispiel meine Apple Watch nach jedem Einsatz immer desinfiziere, immer in so ein Bad lege oder sonst irgendwas und wirklich darauf achte, die Hände werden desinfiziert. Ich habe überall Handschuhe, wenn ich desinfiziere, wenn ich mache und tue. Weil das halt so drin ist. Also das QM wird gelebt und gerade im Rettungsdienst wird ja immer mehr Wert drauf gegeben. Wie oft müssen wir vor allen Dingen in QM-Lehrgänge oder irgendwas reingehen, wo uns jedes Jahr immer das Gleiche gesagt wird. Dann musst du das machen, dann musst du das machen und das noch unterschreiben. Ne? Das ist immer, oh Gott, wir sind abgedriftet, Mathilde. Also Telenotärzte, ja, tolle Sache, vor allen Dingen, wenn sie dann in Crocs eben bleiben können. Weil sie dann am PC nur noch sitzen und uns helfen. Ich finde es an sich eine gute Sache, weil, und da kommen wir wahrscheinlich heute auch nochmal drauf, bezüglich des Notarzteinsatzes, des Indikationskataloges, dass man da auch vieles als Notfallsanitäter selbst stemmen könnte und dann eventuell Freigaben bzw. Anleitung durch einen Telenotarzt für sinnvoll erachten darf. No. Wir fragen uns halt auch, warum das eigentlich noch nicht so ist. Mittlerweile fragen wir es uns, glaube ich, nicht mehr. Wir sagen einfach nur noch so, ist halt wahrscheinlich so. Wird irgendwann mal kommen, mal gucken, wann es Klick macht. Ne? Also dementsprechend wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß noch bei der Hausarbeit zum Thema Telenotarzt. Vielleicht schickst du sie uns ja mal und dann kann man sich ja mal durchlesen, was du da so rausgefunden hast.
Was ich übrigens noch zur Tour sagen wollte, die beste Show, also das muss man schon dazu sagen, das muss man vielleicht auch mal so ehrlich ansprechen. Also ich fand, die beste Show war schon Hamburg, die haben wir auch hochgeladen. Und man muss sagen, das Publikum war so verschieden an jedem Standort. Also wenn man jetzt nach dem besten und offensten Publikum fragen würde, würde ich sagen Berlin-München auf jeden Fall. Und wir dachten eigentlich, in Köln geht die Luzi ab, aber es ist so komisch. Also so verhaltenes Publikum, also man sagt auch nachher jemand, eigentlich braucht man so Anklatscher, die einfach anfangen zu klatschen, ja. Ey, weil ich habe es noch nie erlebt, dass du einen Raum betrittst
und es klatscht einfach nicht, keiner.
Ne? Also es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, als ob
die sich nicht getraut haben, weil sie dachten, sie würden da irgendwas stören. Ich habe aber auch in Hamburg gedacht, als wir da aufgetreten sind, dass das doch ein sehr schwieriges Publikum ist, weil man die Lacher auch, nicht
aber
hört.
Es wurde besser.
Aber in der Aufnahme, als ich das dann gehört habe, dachte ich so, oh okay, die haben ja doch ganz schön viel gekichert. Das haben wir wahrscheinlich auch manchmal gar nicht mitbekommen, weil das immer so mit dem Monitor von vorne so gut abgeschirmt. Das muss man sich auch vorstellen. Ihr hört euch ja selbst nochmal über Lautsprecher von euch von vorne. Sehen tut man das Publikum sowieso kaum, ne? Und sieht dann auch nicht die Ausdrücke in den Gesichtern. Also ganz, ganz toll. Und dann hört man die Aufnahme und denkt so, hä, haben die doch so viel gelacht? Okay, cool, ja, dann war das doch so gut. Deswegen, in Köln habe ich die Aufnahme auch bekommen. Da werde ich mich nochmal reinhören. Und wir werden ja nochmal ein Ausschnitt aus Köln reinspielen, nämlich das Ende, in dem Louis ja die Gitarre gezückt hat und dann ja den Zapparone gemacht hat, ja, mit der Gitarre. Da sind wir sehr gespannt auf jeden Fall noch. Das muss ich auch noch schneiden, weil ich habe 11 Spuren bekommen, einfach mal von diesem Gesang.
Aber ich finde auch, weniger als 11 Spuren ist diese kristallklare Stimme auch gar nicht wert. Aber musst du auf allen Frequenzen erfassen. Nee, aber ich fand lustig, Christian hat sich auch über diese Tour immer weiter reingesteigert, muss man sagen. Er begann einfach nur mit einer ganz normalen Reha. Am nächsten Morgen steht er da mit so einem riesigen, mit so einer Einkaufstüte neben mir. Was ist da alles drin? Ja, das ist meine Perücke für den Highway to Hell-Auftritt.
Das stimmt nicht. Erst hatte ich die Mütze quasi von Hertha. Ja.
Richtig. Ja. Also in Köln, muss man sagen, hattet ihr dann die Endstufe dessen, was Christian sich alles über die Tür zusammengekauft hat. Und in jeder freien Minute schnell in irgendeinen Laden gerannt und hat dann was besorgt. Und genau wie diese Fotos, die dann auf einmal in Hamburg da auf den Plan gerufen wurden. Ich fand den Kommentar lustig, als du da dieses Reha-Video hochgeladen hast. Bei dir hat einer geschrieben, ich würde in solchen Momenten zu gerne wissen, was in Louis' Kopf vorgeht. Ja.
Ich habe auch, wenn du so daneben sitzt, so, ich stehe ja hier mal. Ne?
Also ich wurde beim ersten Mal auch überrascht von diesem Auftritt. Ich meine, in Köln natürlich nicht mehr. Aber ich habe ja auch, in Köln habe ich es nicht gefragt, aber ich glaube, sonst hatte ich in jeder Show gefragt, so, wer ist denn so der Entertainer von uns? Da haben alle mal gekichert, so auf Christian gezeigt. Und ich denke schon, dass man das auch so sagen kann. Wem schrieb das auch eine? Weil ich in meinem Text geschrieben habe, ich weiß noch nicht, ob mir das gefallen hat, so auf der Bühne stehen und so weiter. Und ich denke einfach, ich bin vom Typ her nicht so der extrovertierte Typ. Ich denke, da ist der Christian dann mehr so der extrovertierte
Was
Künstler.
Ich nicht verstehen kann, oder? Also könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben, weil eigentlich ist Louis in den Videos und so weiter auch der Entertainer und der immer Schauspieler hat und so weiter.
Aber ich glaube tatsächlich einfach, dass nur weil das dann zum Beispiel im Video funktioniert, glaube ich nicht, dass es automatisch auch funktioniert überall, wo man ist. Also ich denke,
ich finde, wir
in Videos bin ich ja alleine für mich, da habe ich Ruhe für mich.
Ergänzt
quasi. Und ich bin eigentlich...
Man braucht ja so einen ruhigen Part, der den anderen wieder runterholt, gleich. Und der dann auch wieder so ein bisschen nüchterner betrachtet. Nein, tust du ja nicht. Du warst ja genauso. Aber der halt auch mal mit erklärt und alles. Ich finde das gar nicht so doof eigentlich, wenn beide nicht komplett ausrasten da.
Ja.
Muss ja auch ein bisschen an die Leine nehmen, den Sammy. Ne? Genauso wie wahrscheinlich auch einige andere, die wollen wir, um mal einen Übergang zu schaffen auf das Hauptthema. Hier irgendwas wieder aufgeschrieben haben, war man Notarzt bestellt. Das ist wirklich spannend. Ach so, eine Sache noch, bevor wir dazu kommen. Hast du den Extra-3-Beitrag gesehen?
Ja.
Extra-3, ganz toll, über den Rettungsdienst, wo ja auch nochmal aufgezeigt wurde, wie es dem Rettungsdienst so geht. In humorvoller Weise, muss man sagen, aber eben auch wieder ehrlich.
Aber gut recherchiert.
Ja, auf jeden Fall. Fand ich wirklich super. Und der Alex, der ist 25 und hat uns eben auch geschrieben, dass er nichts mit dem Rettungsdienst an Hut hatte, uns seit 2 bis 3 Monaten ungefähr hört, absolute Fan ist, fand es auch sehr spannend und informativ, was wir da so raushauen. Also als Nicht-Rettungsdienstler, da manche Themen hat er da aufgeschrieben, dachte ich, okay, da hätte ich als Nicht-Rettungsdienstler wahrscheinlich abgeschalten. Und dann meinte er aber eben auch, okay, ist das, was die da so erzählen, vielleicht ein bisschen überzogen? Vielleicht ein bisschen noch? Ja, manchmal ist einiges überzogen, aber oder satirisch gemeint, besser gesagt. Und dann hat er extra 3 gesehen und dachte so, oh, das ist ja wirklich so, wie die das da beschreiben. Also wir erzählen.
Also wenn ich eins gelernt habe in der langen Karriere meiner Rettungswachenzeit und Gerüchteküchen, es wird immer viel geredet, aber es gibt bei jedem gibt's immer einen Wahrheitskern. Und das könnt ihr uns schon glauben, dass dieser Wahrheitskern, also im Rettungsdienst ist da nicht so viel Schale um diesen Kern drum, sondern das ist schon sehr nah an der Wahrheit. Denn ihr müsst halt überlegen, bei 80 Millionen Menschen, es fällt immer wieder irgendeinem irgendwas Neues ein. Ja. Und die übertrumpfen sich tagtäglich einfach selbst in allem. Das ist so Rettungsdienstalltag. Und das fand ich echt gut. In Extra 3 haben sie sich auch die besten Beispiele rausgepickt. Hier den Typ, der da rauchend mit seinem Koffer vor der Tür steht und so weiter. Und der RTW, der da mit Alarm hinfährt. Also das ist so perfide einfach nur. Und da kommt man sich auch selbst so verarscht vor, wenn man gerade 5 beinahe Unfälle hätte. Und dann steht der Patient da. Und dann musst du auch noch nett sein, weil er kann sich ja dann wieder beschweren. Das geht mir auch so im Keks, diese Beschwererei. Ich hätte gerne mal, wenn jemand von der Krankenkasse das hört, dass es eine Beschwerdestelle gibt, wo man sich als Rettungsdienst über Patienten beschweren kann. Dass ich dann in Zukunft sagen kann, sehr gut, dann beschwere ich mich jetzt nämlich auch über Sie. Punkt. Mhm. Und das geht mir nicht auf den Keks, dass es immer nur so in eine Richtung geht.
Ja, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, bei manchen solchen Einsätzen, wo Leute vor der Tür mit der Tasche stehen, kommst du ja nicht mal nur mit einem Rettungswagen, da kommt auch ein Notarzt hinterher. Ja? Du stehst wie am Bahnsteig, wartest auf deinen ICE RTW 1388831, ne? Und da kommen dann halt mal 2 Züge für dich einfach an und du steigst nur ein und wirst hier einfach komplett betreut, obwohl der Notarzt wahrscheinlich schon sagt, nee, komm, wir fahren weiter. Aber so läuft das. Ne?
Wo wir gerade vom Thema Beschwerde sprechen, wenn ihr einfach, ich glaube, eure Rettungswache ist bei Google drin, ne? Unsere auf jeden Fall auch.
Ja, die ist.
Falk Rettungswache GmbH in Köln. Ihr könnt ja einfach mal 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen. Sagt der, super Leute, top.
Schon wieder?
Traumhafte Besatzung. Ja, ich fände es cool. Einfach mal so 105-Sterne-Bewertungen. Die am besten bewährtesten Rettungswachen in Deutschland wären das dann. Also ich finde, das kann man mal
machen. Oh ja. Einfach mal alle Rettungswachen so raussuchen, 5 Sterne bewerten und irgendwas Schönes dazu schreiben. Irgendwas Tolles zu Weihnachten. Das wäre doch gar nicht so schlecht. So, dass der Rettungsdienst schön ist. Ich sehe schon wieder. Ne? Und nachher ruft dann wieder die Presseabteilung an. Wir haben 5 Sterne.
Wie soll ist das dann machen?
Ja, genau. Es fragten auch einige bezüglich hier uns irgendwas schicken und so weiter. Also es haben wirklich viele gefragt, wie sind denn unsere Adressen und so weiter. Hast du eine Packstation oder ähnliches? Also ihr müsst uns natürlich nichts schicken, aber es gibt ja einige, die fragen ja fast jeden Tag mittlerweile nach.
Also es ehrt mich sehr, aber schickt das gerne an Christian, weil ich leider nicht die Zeit finde, zur dabei. Packstation zu fahren, das dann alles abzuholen. Und die Nachbarn kriegen Krise. Ich habe letztens schon einen bösen Zettel gehabt, wenn sie ständig meine Pakete aufnehmen müssen.
Oh, echt? Also unsere
3 riesige Pakete belagern mein Wohnzimmer.
Oh Mann. Also wir sind hier auch gefühlt die Packstation des Hauses, aber wir helfen uns hier gegenseitig. Also gerade zu Weihnachten wissen wir alle Bescheid und wir legen uns das manchmal dann auch vor die Tür dann gegenseitig. Na gut, dann ich packe, wenn ihr Louis und mir was schicken wollt, ich schicke es dann den Louis weiter in gesammelter Form, damit er nicht so penetriert wird durch irgendwelche Pakete oder seine Nachbarn damit zumindest. Dann schicke ich euch nachher mal eine Packstationsnummer und eine Postnummer und dann, ich schreibe es einfach in die Shownotes rein und dann könnt ihr damit leben und wir sind gespannt. Arsen oder ähnliches wäre schön, wenn das nicht mit drin ist. Danke.
Arsen und Spitzenhäubchen.
Genau, das wäre.
Schöner Film übrigens. Aber das, in NRW war jetzt ein 24-Stunden-Protest der Berufsfeuerwehren.
Oh ja. Mhm.
Denn das Pensionsalter soll angehoben werden von 60 auf 62.
Nein.
Und ich habe mir dann mal so die O-Töne angeschaut, ein riesiger Bericht, und es wird immer mit einer Sache argumentiert, nämlich der Psyche. immer, ja, man sieht 500 Tote in der und der Zeit und so und hier und da und tralalala. Und die sagt, das schlechteste und schwächste Argument, das man anführen kann, ist die Psyche. Ihr habt so viele gute Argumente, warum stürzt ihr euch auf die Psyche? Weil dann muss man ganz klar sagen, wenn es um psychische und körperliche Belastung geht, ja, was soll denn dann der Kollege sagen, der letztes Jahr mit 67 als ganz normaler Angestellter in Rente gegangen ist und der auch noch ins fünfte Obergeschoss einen 10 Kilo Strikerstuhl schleppen musste und dann mit Patient wieder runter. Also, und auch der hat seine 500, 600 Tote gesehen und sicherlich auch mehr dann letztlich, wenn er das über 40 Jahre gemacht hat, als ein Feuerwehrmann, weil er das ja dann durchgängig in Vollzeit gemacht hat. Und ich will da gar keine jetzt Vergleiche oder so auffahren, aber man muss sich ja anschauen, wieso kommt man überhaupt dazu? Wir haben Fachkräftemangel und wir reagieren längere Lebenserwartungen und weitere Faktoren reagieren wir damit, dass das Renteneintrittsalter immer weiter nach hinten geschoben wurde. Meine Oma ist mit 65 in Rente gegangen, ich muss mit 67 in Rente gehen und vielleicht werden meine Kinder erst mit 69 in Rente gehen. Und jetzt muss man natürlich darüber sprechen, wieso gibt es denn eigentlich da Berufe, die das Privileg haben, dass sie erst mit 60 oder schon mit 60 in Pension gehen dürfen. Ich meine, das kostet ja letztlich auch dann den Angestellten Geld. Und ich denke, somit theoretisch darf man diese Diskussion, auch wenn die sehr emotional geführt wird, darf man diese Diskussion auf jeden Fall führen. Und übrigens in MV hat mir dann dein Kollege geschrieben, ist es auch 62. Also dann muss man nämlich anfangen zu vergleichen und sich fragen, okay, warum schafft die Feuerwehr MV das und warum schafft die Feuerwehr NRW das nicht? Ist das vielleicht ein exklusives Privileg, das man mal in Frage stellen sollte? Und man muss eben auch sagen, wir haben eine Berufsgruppe der Rettungsdienstler, 80.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Und die arbeiten bis 67 in Vollzeit. Ja. Und dann muss man halt ganz klar sagen, wieso schaffen die das mit der körperlichen Belastung? Wieso schaffen die das mit der psychischen Belastung? Ich habe mal nach Studien gesucht, es gibt leider keine neuen. Es gab eine, die ist bedingt repräsentativ, also nicht überbewerten, aber die hat mal wirklich verglichen, Paramedics und Firefighters über die Jahre in psychischer Belastung, weil die Studie festgestellt hat, das wird ja leider immer in einen Topf geworfen, Firefighter und Paramedic. Aber diese Studie hat als allererste mal differenziert zwischen der Paramedic, der ja eigentlich nur Patienten sieht, und dem Firefighter, der natürlich auch Feuer fährt, aber auch mal auf dem Rettungswagen sitzt. Und diese Studie hat tatsächlich festgestellt, dass es kaum Unterschiede gibt in der psychischen Belastung über die Jahre. Du siehst sogar, dass das Burnout-Risiko steigt, je länger du deine Dienstjahre hast und je mehr Einsätze deine Wache fährt. Das sind also Risikofaktoren. Und dann muss man eben auch sagen, wenn das so feststeht, und man sagt, nee, die psychische Belastung ist zu groß und Einsatzfrequenz ist eine Variable. Wieso wehrt man sich dann dagegen, dass zum Beispiel alle 2-3 Jahre die Wache gewechselt wird? So, das will man dann auch nicht, wegen Gemeinschaft und Sonstigem. Da muss man sagen, okay, worum geht's hier? Geht's hier einfach nur frühzeitig, so früh wie möglich dann in Pension zu gehen? Das ist jetzt so die negative Sicht der Dinge. Und jetzt ist mein Monolog dann auch gleich vorbei. Womit man aber argumentieren könnte, und das fände ich dann auch, würde ich auch unterstützen, dass man sagt, erstens, wir haben sehr selten, dass die Arbeitgeber darauf achten, das ist übrigens wieder Problem des Arbeitgebers, auf Hygiene, Feuerkrebs etc., wenn ich mir anschaue, wenn die nach einem Tiefgaragenbrand in Bochum wieder da rausgekommen ist, pechschwarz, wo ich mir denke, Alter, also was der an Rußpartikeln an sich hat und an krebserregenden Stoffen, wie kriegen die das eigentlich vernünftig dekontaminiert? Und mir hat jemand geschrieben von der Feuerwehr, er sagte, Dekon gibt es hier überhaupt nicht. Es ist kein vernünftiges Hygieneschutzkonzept. Das bedeutet, natürlich hast du da ein Risiko, früher Krebs zu bekommen durch deinen Dienst. Und dann natürlich, das sage ich dann, die Rettungsdienste haben nun mal eine durchschnittliche Verweilzeit. Christian ist jetzt die Ausnahme, der wird vermutlich ja in Rente gehen im Rettungsdienst. Aber die haben eine durchschnittliche Verweilzeit von 10 Jahren, Tendenz sinkend. Sehr viele Medizinstudenten, sehr viele Aushilfen. Viele, die dann auch zur Feuerwehr gehen, weil sie da mehr Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Und dann muss man sagen, okay, die Feuerwehr, wenn du mit 18 zur Feuerwehr gehst, dann machst du das Dienst bis an dein Lebensende und nicht nur 10 Jahre im Schnitt. Und dann muss man sagen, okay, die sind als einzige wirklich ja fulltime on the job immer da und machen das dann wirklich in Vollzeit über 30, 40 Jahre. Dann darf man auch darüber diskutieren, ob das vielleicht möglich sein sollte, 2 Jahre früher in Pension zu gehen. Wobei man halt sagen muss, ich glaube nicht, dass sie das halten werden, diese Grenze, wenn es in MV zum Beispiel auch so ist. In Rheinland-Pfalz wiederum war es mal bei 67 und sie haben es runtergefahren auf 65, Ziel 62. Und da muss man sagen, okay, wenn man das alles auf sich nimmt, also wirklich sein Leben lang immer da ist, wo andere studieren gehen und sonst was machen und wirklich sich brav diese Beamtenlaufbahn durchgegangen ist und das Risiko dann hat, auch Krebs zu bekommen, weil eben die Feuerwehren noch nicht alle einheitlich auf ihren Mitarbeiterschutz, auf ihre humane Ressource achten, dann soll man auch verdient frühzeitig in Rente, in Pension gehen dürfen.
Ist so wirklich, ich habe letztens auch mit den Berufsfeuerwehrleuten bei uns ein bisschen gequatscht. Es ging nämlich darum, dass wir uns auch etwas gezockt haben bei einer Tragehilfe. Wurde ich sehr stark angefaucht von der Feuerwehr, warum ich jetzt hier nicht anfassen würde, sondern nur hier mein Beatmungsgerät in der Hand halten würde. Na, ich könnte ja auch mal anfassen und da ging das nur in einem blöden Kommentar von mir, oder nicht blöd, aber so einem hitzigen Kommentar, dass ich sagte, na komm, das ist jetzt hier einer von wie vielen Einsätzen am Tag, während ich eben 9 wahrscheinlich schon machen muss. Und ich habe euch ja jetzt nicht geholt, damit ich hier angefaucht werde, sondern bitte tragt den Patienten runter, wir brauchen das. Na, also da ist meine Meinung und dafür werde ich bestimmt auch ein bisschen Ärger bekommen. Aber die Feuerwehr, die dann einmal vielleicht am Tag, vielleicht zweimal dann auch zur Tragehilfe gerufen wird, bei uns jetzt, ne? Sollte sich da mal nicht beschweren, wenn sie da wirklich einfach mal als Hilfeleistung gebraucht werden, als technische Hilfeleistung. Ich bin 5-mal das Stockwerk, also 5x5 Stockwerke hoch und runter gerannt, ne, um irgendwas zu holen, um irgendwas vorzubereiten oder ähnliches. Und es hat schon seinen Grund, warum man dann die Kollegen mal ranholt. Und ich finde das halt ein bisschen schade. Worauf ich hier auf jeden Fall hinaus wollte, ist, dass auch die Feuerwehrkollegen auch manchmal sagt, naja, also wir fahren dann ja schon zu körperlich belastenden Einsätzen, aber generell ist 62 absolut in Ordnung, kann man durchaus machen. Ne?
Also
man
ist versucht 5 Jahre als der Otto-Normalverbraucher, ja, muss man richtig, halt ganz klar sagen.
Und man versucht uns hier das Leben ja auch so angenehm wie möglich zu machen. In einigen, auch bei uns in Rostock mittlerweile, in den Berufsfeuerwehren. Ich war jetzt auf der neuen Feuerwache gerade mal drauf. Also wirklich schnieke. Ich habe mich so ein bisschen wie in, ich glaube, die Kölner Wache, ist das die 9? Diese hochmodernen Betonbau war. Ein bisschen da so, 10, so reingefühlt. So die
10, ja. Also das ist halt auch so ein Punkt. Also dann, deshalb muss ich mich ja dann auch zurückhalten, nicht persönlich Eindrücke da einfließen zu lassen. Aber natürlich könnte ich auch sagen, also Leute, ihr wollt 2 Jahre früher in Pension, dann kotzt aber bitte nicht, weil der eine Einsatz, den ihr in 24 Stunden habt, wir sind auch um 3 Uhr morgens wach. Ja.
Ja.
Und dann kotzt bitte nicht, weil ihr dann zur Tragehilfe kommen müsst. Uns nervt das auch. Ja. Aber dann, dass man sich ja wirklich überlegen muss, ja, quasi so innerlich so eine Liste durchgeht, ach, kann ich jetzt wirklich die Feuerwehr nachbestellen, weil die sind dann wieder so pissig, dass sie tragen müssen. Dann
das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, aber du hast es jetzt rausgehauen, okay.
Ja, aber das muss man halt einfach mal sagen.
Das ist
halt,
wie du sagst, bei denen.
Man fährt 10 Einsätze die ganze Nacht durch, dann hat man einen Patienten, ja, wo man, wie begeistert ist man denn, dass man um 3 Uhr morgens zu einem COPDisten kommt, der dann noch runtergetragen werden muss und schlechtes Treppenhaus, hat kein Mensch Bock drauf. Und dann kann man sich auch noch von der Feuerwehr irgendwas anhören, wo ich mir denke, Leute, so geht's jetzt auch nicht.
Ja. Teamwork und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass die Feuerwehr ab und zu mal einen Eindruck im Rettungsdienst bekommt, damit sie auch wissen, warum wir mit diesen Entscheidungen jetzt hier gelebt haben oder wir euch gerufen haben.
Ja, nee, aber wie gesagt, das ist auch diese Zeiten, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt tatsächlich, dass das so ist. Mittlerweile habe ich den Eindruck, auch durch die vielen Jungen, die da sind, ist da so ein grundsätzliches Verständnis gewachsen. Und
auf jeden Fall.
Also jetzt insbesondere auf der Wache, wo ich aktuell unterwegs bin, muss ich sagen, merke ich das überhaupt nicht, dass da irgendwie negative Vibes oder so kommen. Ich meine, natürlich gibt es Leute, mit denen kommst du besser klar, weniger klar. Natürlich gibt es auch überall diesen einen, den wird es auch bei uns geben, wo man sagt, unangenehmer Typ. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich da so sehr zufrieden und ja,
eine kleine ganz kleine Story noch zu. Wir hatten auch wieder, wir kamen zu einer Türöffnung, die Tür war schon geöffnet durch die 3 Kollegen da oben von der Feuerwehr. Und es wurde sich super um die Patienten schon mal gekümmert. Sie sind alle da geblieben, weil wir kamen ja zu zweit da an. Und sie haben alle mitgeholfen, mitgemessen sogar, im Rucksack einfach Blutzuckermessgerät rausgeholt. Und natürlich gesagt, hey Freunde, wir bleiben bei euch, bis ihr unten seid. Wir helfen noch mit auf die Trage tragen. Kommt, holt das Tragetuch gleich mit, holt die Trage mit nach oben, wir schaffen das. Also das fand ich mal wieder schön bezeichnend. Es waren aber auch alle 3... Ja, wir schaffen das zusammen. Die meisten sagen ja so, ja, braucht ihr uns noch, tschüss, ne, bis denn, Mittag wartet. Nee, die sind wirklich da geblieben, waren aber auch 3 Kollegen, die auch mal regelmäßig im Rettungsdienst waren, ne? Ansonsten auch gute Feuerwehrleute sind, also ich fand es wirklich schön. Selbst der Maschinist unten, den ich auch gut kannte, hat halt gesagt, soll ich noch mit hochkommen, soll ich noch mit anfassen, soll ich mit helfen am Patienten, die Tür ist zwar offen, aber wir können ja auch noch was machen. Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß noch gar nicht, was oben los ist, aber ich rufe dich ja, falls ich dich brauche.
Finde ich ganz nett. Aber, das ist aber
also auch hier, mal hier mal ein schönes Positivbeispiel.
Ja, ja. Das ist hier aber auf jeden Fall genauso. Also das, wie gesagt, das beschränkt sich meist dann so auf Wachen, wo sowieso die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen schlechter ist, auch im Team, weil das dazu kommt, dass man sehr oft selber auf dem Rettungswagen fährt und keine Ahnung was. Und dann ist ja auch das nur eine Tragehilfe in Anführungsstrichen. Ist jetzt natürlich nicht irgendwie, was man sich dann da vorstellt, kann ich auch verstehen. Aber die Frage ist halt, irgendwie muss der Patient halt nach unten. Und ja, aber da habe ich bis jetzt immer festgestellt, also doch zunehmend, da bin ich echt immer wieder überrascht, dass das mehr als Aufgabe gesehen wird und weniger als Meckern. Wobei ich auch bis jetzt noch nie um 3 Uhr morgens die Situation hatte. Weiß natürlich nicht, wie das dann aussieht. Aber ja, früher, wo ich, also es war dann eine andere Berufsfeuerwehr, da musste man schon wirklich hart diskutieren. Also da ging es sogar so weit, es gab da verschiedene Fahrzeuge mit verschiedener Stärke. Da musstest du dir sogar überlegen, wächst du dafür jetzt 5 oder 2? Die 2 allerdings, die kommen, das ist ja Sonderfunktion. Und Sonderfunktion heißt vermutlich ältere Kollegen vermutlich tendenziell mehr abgefuckt. Und das war dann wirklich immer ein,
Ja, ne? Auch wenn du Tragehilfe hast und hast einen schweren Patienten und in dieser, da kommen nur 2 oder maximal 3 von dem Löschfahrzeug, was auch immer, dann hoch und die anderen warten unten und denkst so.
Das habe ich auch schon erlebt, dass dann wirklich.
Wo bleiben die anderen?
Genau, dass so ein Maschinist und Zugführer sich dachten, na, wir sind die 2 Alten, wir bleiben sitzen, das sollen die Jungs da hinten machen. Ihr schafft das, ne? Also das habe ich gemerkt, als ich als Praktikant mitgefahren bin dann damals, dachte ich mir auch, okay, teammäßig jetzt irgendwie gar nicht mal so cool. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das zu einer schlechten Stimmung im Team geführt hat, das wurde irgendwie akzeptiert, aber genauso der Jüngste muss tanken und so, scheinbar gibt es da solche Hackordnungen und scheinbar akzeptiert man das. Aber cool finde ich das nicht und ich sehe zumindest aber auch in Köln, so habe ich zumindest den Eindruck, ich behaupte das jetzt einfach mal, dass die Zugführer, insbesondere die Jungen, immer sehr bemüht sind, sehr viel mitzumachen, damit eben nicht dieser Eindruck entsteht, ich bin hier der Junge, ich habe was zu sagen und die anderen sollen machen.
Ja, sehr schön. Gut, ich glaube, daraus können wir fast ein eigenes Thema machen, nochmal Feuerwehr und Rettungsdienst. Sollten wir uns mal jemand mit ranholen.
Ey, machen wir jede Folge, jetzt schreiben wir auch wieder 5 freiwillige Feuerwehren vermutlich. Um die Freiwilligen geht es hier übrigens überhaupt nicht. Die haben immer Bock. So den, also ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist natürlich die Ölspur, die obligatorische. Aber freiwillige Feuerwehr irgendwie, da habe ich festgestellt, die haben einfach immer Lust. Die freuen sich einfach, was machen zu dürfen. Das ist manchmal zu viel, weil dann kommen 93 Leute auf dich zu, die alle eine andere Frage haben. Und das ist dann nicht so organisiert wie bei einer Berufsfeuerwehr, wo ja wirklich klar ist, du hast einen Ansprechpartner, vielleicht noch einen zweiten.
Mittlerweile geht das
aber auch.
Muss man ein bisschen aufpassen, ja.
Ja.
Also in der Stadt so die Freiwilligen da, auf dem Dorf, da denke ich manchmal so, aha, 3 Leute machen Instagram und zwar live scheinbar hier, also muss man wirklich auch manchmal aufpassen.
Oh, da muss man aber aufpassen,
teilweise Unfall,
was du da sagst.
Ja,
ne? Also.
Nee, muss ich nicht, weil ich die Meinung vertrete ich auch sehr über einige freiwilligen Feuerwehren, wo ich Unfallbilder dann direkt sehe und zwar fast 2 Minuten nach Einsatzende, wo wir wieder über Gaffen und Angehörige und ähnliches reden. Das ist nochmal ein Thema, das kann man in freiwilligen Feuerwehren durchaus gerne mal beherzigen in der nächsten Ausbildung, dass sowas doch eher geschult sein muss.
Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass die dann
glaube ich nicht, denn ich kenne auch einige freiwillige Feuerwehren bei dir im Westen, die da sehr vorauspreschen manchmal. Ne? Das werde ich jetzt hier definitiv nicht sagen. Ich muss nachher mal reingucken, ich gebe es nachher mal rein. Ja. Aber das ist nicht ein Ostproblem. Das hat nichts mit Ost- und Westdeutschland zu tun. Gut, wir gehen in eine ganz kurze Pause und kommen dann endlich.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mal zum Hauptthema. So, kurz einen Kaffee geholt und rein in das Thema. Eieiei, also, es geht wieder um Notärzte. Es tut uns ja wirklich leid, dass wir immer wieder auf den rumhacken müssen, ne? Und jetzt haut noch die Bundesärztekammer auch noch eine Bekanntmachung raus für die Empfehlung für einen Indikationskatalog für den Notarzteinsatz. Ihr müsst euch das quasi so vorstellen, wenn wir irgendwo in unseren Standardarbeitsanweisungen als Notfallsanitäter oder wie auch immer drinne stehen haben, Alarmierung des Notarztes nach Notarzteinsatzindikationskatalog, dann ist das genau das, was wir hier jetzt vorliegen haben. Das letzte Mal gab es sowas 2013 bundeseinheitlich. Manche haben sowas auch lokal. Das heißt also, manche ärztlichen Leitungen haben nochmal einen lokalen Einsatzkatalog, Indikationskatalog. Und hier hat die Bundesärztekammer jetzt gesagt, ja, wir hauen da jetzt mal was Neues raus. Und auch Disponenten in der Leitstelle müssen sich dann an sowas halten oder sollten sich an sowas dann halten. Das heißt, wenn es gewisse Stichworte gibt, gewisse Symptomatiken oder ähnliches, dann kommt wahrscheinlich ein Notarzt immer mit. Und ja, unsere Meinung also dazu ist nur eine Empfehlung. Interessant, bestimmt.
Es ist ja eine Empfehlung für einen Indikationskatalog. Wenn man keine Ahnung hat, dann könnte man sich danach richten. Aber in der Regel macht ja jeder Rettungsdienstbereich sowieso, was er möchte. Insofern kann er sich danach halten, daran halten muss er aber nicht. Das ist jetzt, was die Bundesärztekammer empfiehlt, aber man muss jetzt endlich keinen Notarzt mehr nachfordern, wenn man einen Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit hat, beziehungsweise man muss ihn auch nicht mehr beschicken, Grüße an Tim, wenn der Patient nicht bewusstlos ist. Und das war natürlich vorher anders. Vorher war Schlaganfall grundsätzlich eine Notarztindikation. Aber trotzdem haben mir natürlich viele geschrieben, bei denen ist das schon seit Jahren keine mehr. Und mir haben auch eher einige geschrieben, also ich bin auch in einem Rettungsdienstbereich groß geworden, wo es einfach an der Bewusstlosigkeit festgemacht wurde. Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit war das Stichwort. Und wenn der Patient eben ansprechbar war, dann um keine kreislaufrelevante Störung, dann ist das halt ohne NEF beschickt worden. Insofern ist es nur eine Empfehlung, muss man jetzt nicht zu hoch bewerten, hat man natürlich gemacht, aber um nochmal auf die Wichtigkeit des Notarztes hinzuweisen, insbesondere schreiben Sie ja selber gerade in der Debatte um die Reform der Notfallversorgung, ziemlich bezeichnet ist, das Wort Notfallsanitäter findet, glaube ich, im Text, wird, glaube ich, dreimal im Text aufgegriffen und einmal davon auch nur im Zusammenhang mit, naja, es gibt da ja Notfallsanitäter, deshalb muss man mal darüber reden, aber es geht hier schon sehr darum, um die ärztliche Kunst.
Also der DBRD.
Der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst.
Die sind auf jeden Fall, da bin ich nochmal gespannt auf das Statement zu dieser Empfehlung. Ich finde es aber schon wieder erstmal spannend, dass sie sagen, dass durch den NEIC, durch den Notarzteinsatz, Notarztindikationskatalog, der NEIC, 2013 dazu geführt hat, sagten sie, dass es Fehlalarmierung von rund 30% der Einsätzen gibt. Und wenn man da mal ausführlich reinguckt, wird man auch sehen, warum das eben so ist manchmal. Also entweder, weil ja, die Leute dann ja auch im Abfragekatalog gewisse Symptomatiken erfragen, die Leute am Telefon, die Ersthelfenden oder aber auch die Patienten, selbst nicht wissen, ob sie jetzt mit Ja, Nein oder Aber, da ist noch was, antworten sollen und dann eben plötzlich ein Notarzt rauskommt, finde ich manchmal. Also manchmal, manche Fragen sind so, haben Sie Atemnot? Ja, gut. Notarzt raus, so nach dem Motto, aber dass die Patientin vielleicht COPDistin ist oder Asthmatikerin oder was auch immer schon seit, herzinsuffizient beispielsweise, deswegen so seit Jahren schon Probleme mit der Atmung hat. Ja, das wird hier total verschwiegen. Ja, das wird ja einfach nur weitergeklickt, Atemnot, okay, super. Und dann
Sie haben Atemnot, sind blau, aber Sie haben das schon seit Jahren? Nee, dann haben Sie Pech gehabt. Blau. Ja, also es kommt ja schon immer auf das Ereignis akut an, egal was dann Vorerkrankungen ist. Aber was hier ist, man sieht halt, es ist sehr generell formuliert, Unfall mit Kindern. Also theoretisch, sobald sich ein Kind verletzt, müsste dann NEF hin, laut dem alten Indikationskatalog. Und ich kenne auch Rettungsdienstbereiche, da wurde das so gemacht. Sobald ein Kind war, NEF, Sturz aus großer Höhe, okay, 3 Meter, drohender Suizid, das ist alles so Explosionsunfälle, okay, Brand, Rauchgasentwicklung. Aber hier akute, starke und oder zunehmende Schmerzen, akute Schmerzen, Kolikschmerzen, schon lange ja eigentlich kein Grund mehr für ein NEF oder Trauma. Das war früher alles NEF-Indikation und Herzrhythmusstörungen, ACS, Angina pectoris, Herzinfarkt, hypertone Krise, Schock. Also das muss man sagen, im Prinzip, was man hier so rausliest, alles, wo ein Patient ein bisschen Kreislauf hat.
Das ist jetzt 2013, was du gerade vorliest, muss man ja dazu sagen.
Kriegt da ein Rettungsdienst normalerweise nicht mehr hin, deshalb muss dann NEF her. Und jetzt muss man sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Steht eigentlich, man kann sagen, es steht dasselbe drin, aber es ist nur weiter ausdifferenziert.
Ja, stimmt. Du hattest jetzt gerade gesagt, hypertone Krise und Herzrhythmusstörung, kriegt der Rettungsdienst so nicht mehr hin ohne Notarzt?
Ja, laut Bundesärztekammer kriegt das
ach
jetzt
so,
nicht mehr hin.
Ach so, ich dachte, das war jetzt so deine Meinung, also so nach dem Motto.
Nee.
Ne? Ja, das nein. Stimmt allerdings. Wenn man jetzt mal in die 2023er Version beziehungsweise in die Empfehlung guckt, dann kann man das durchaus auch mal durchgehen und sich einfach mal unsere SAA, also Louis und meine, einfach mal so daneben legen und sagen, okay, gibt's das als Pfad oder nicht? Gibt's da auch Medikamente im Rettungsdienst oder nicht? Ne? Nehmen wir mal Aspiration. Also Aspiration heißt ja das Verschlucken von Gegenständen, die eventuell in die Luftröhre, in dem Rachenraum oder sonst irgendwas stecken. Da gibt es auch einen Pfad für. Sollte natürlich auch dann schnellstmöglich behandelt werden. Die Frage ist halt, kann ein Notfallsanitäter mit einer Mägelzange jetzt nicht darin arbeiten oder den Heimlichgriff machen oder was auch immer? Muss da immer gleich ein Notarzt mit beschickt werden? Beschickt finde ich ein tolles Wort, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Gut, bei Strangulation, da muss man jetzt gucken, ja, schwere Mittelgesichtsverletzung, okay. Würde ich noch einsehen, dass da ein Notarzt mit dazukommt. Aber der ist ja auch nicht immer ein MKG-Spezialist, oder? Ich würde auch sagen, wenn der Rettungswagen da hinkommt, du hast eine mittelschwere Gesichtsverletzung, was soll der Notarzt, außer jetzt Schäden und Intubation, ne, aber sonst noch machen sollen können? Also
ich so werde, wenn man die Notarzt-Einsatzzahlen wirklich senken möchte oder sagen, man möchte die Fehlalarmierung reduzieren, dann wäre mein Ansatz zu sagen, okay, wir schicken überall immer erstmal nur ein RTW hin, da sitzt ja ein Notfallsanitäter drauf. Es sei denn, dass die initiale Meldung wirklich ist, Bewusstlosigkeit, und man macht es nur an der Bewusstlosigkeit fest und lässt dann den RTW einfach mal machen. Dann kann er sich entscheiden, ob er nachbestellt, ob er nicht nachbestellt oder sonst irgendwas, insbesondere im städtischen Raum, geht das dann schnell. Im Landkreis klagen die RTWs ja sowieso darüber, dass sie Ewigkeiten warten und dann am besten selber machen. Aber sobald nicht das initiale Stichwort ist, irgendwie Reanimation oder Bewusstlosigkeit, dann kannst du ja eigentlich immer erstmal einen RTW schicken und dann muss er halt gucken.
Obwohl man auch sagen muss, dass das Wort Bewusstlosigkeit mittlerweile sehr, sehr inflationär benutzt wird. Ne? Also eine betrunkene Person natürlich. Auf der Straße, die keiner versucht anzusprechen oder nur mal so aus der Ferne kurz Hallo anspricht, das ist ja für viele schon eine bewusstlose Person. Also da bestelle ich ganz oft den Notarzt ab, weil ich einfach sage, Freunde, ich habe einmal angetippt, ist wach. Ne? Da gucken wir erstmal selbst drauf. Genauso wie Schwellung, Zunge, Rachenbereich, schwere Anaphylaxie. Ich würde es einsehen, wenn man sagt, okay, wir beschicken das mit Notarzt. Aber was können wir denn in der SAA machen? Wir geben Epinephrin im Muskel, wir geben Epinephrin vernebelt. Wir machen weiter mit H1, H2-Blocker. Das ist alles, also zumindest H1-Blocker für den Notfallsanitäter mit dabei. Und gegebenenfalls kommt hier noch Prednison mit drauf. Das steht übrigens alles beim Notfallsanitäter mit drinne. Ne? Da ist noch kein Notarzt dabei. Also der kann den H2-Blocker noch
aber
mitgeben.
Aber ist das denn, wenn du jetzt ein Fallbeispiel hast in der Schule, ein Prüfungsbeispiel, schwere Anaphylaxie mit Schwellung im Zungenrachenbereich, dann machst du das alles. Und was ist, wenn du dann keinen Notarzt nachforderst in diesem Fallbeispiel? Würdest du dann durchfallen? Würde dir das schlechter ausgelegt? Weil ist es nicht so, dass dieser Notarztruf trotzdem irgendwie immer noch Teil dieser Fallbeispiele ist?
Eine gute Frage, weil ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Das müsste man, also du kriegst ja in den Prüfungen quasi so einen Bogen vorgelegt als Prüfer. Da steht ja drauf, was er machen soll. Daran müssen sich auch die Prüfer halten. Und am Ende wirst du auch nochmal gefragt. Erstmal, wie fandest du dich, bla 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 und so weiter. Und dann kommt auch mal die Frage, warum kein Notarzt? Warum kein Rettungshubschrauber? Warum nicht dies und jenes? Das sind so eine Fragen. Und wenn du die begründen kannst, das ist ja so mein Empfinden aus den Prüfungen, dann wird da auch entweder zufrieden genickt oder so gesagt. Ne? Aber ich habe zum Beispiel mich auch in einem Fallbeispiel dagegen entschieden. Habe einfach gesagt, ich mache hier ein Load and Go. Oder ich rufe mir zwar einen Notarzt, werde aber losfahren, mich mit dem Notarzt verabreden und ihm sagen, du, Folgendes, das sind die Symptomatiken, das sind die Werte. Willst du dazukommen? Wollen wir uns auf dem Weg treffen? Oder sagen wir einfach, ich fahre in die Klinik, weil es einfach schneller geht. Na, also so eine Entscheidung können hier schon mitunter getroffen werden. Und auch bei den bei Anaphylaxien, die ich jetzt erlebt habe, wo auch schon Mund-Rachenraum schwellen wollte oder schon gut geschwollen ist und wir sehr schnell reagiert haben, indem wir diese Maßnahmen, die ich gerade aufgezählt habe, gemacht haben, war der Notarzt eigentlich nur noch da, um ein Protokoll zu schreiben und den H2-Blocker uns rauszugeben, den wir dann auch noch schnell mit verabreichen konnten. Ne? Ja, na klar, man könnte jetzt auch sagen, das kann auch mal nach hinten losgehen, das kann auch noch mal schlimmer werden, man kann die Situation nicht beherrschen, ne, weil das noch schlimmer wird, aber generell müsste man sich jetzt wirklich mal angucken, wie oft und wie schnell gerade Epinephrin und so weiter bei Anaphylaxien hilft. Ne, sehe ich jetzt nicht so. Da sind, glaube ich, die Notfallsanitäter auch schon sehr gut geschult in der ganzen Angelegenheit. Genauso Lungenödem müsste man wirklich mal reingucken. Da ist ja zum Beispiel das Glycerol-Trinitrat wird hier durch einen Notfallsanitäter gegeben. Der Notfallsanitäter fängt auch schon an zu C-Pappen bzw. zu niffen. Das steht mittlerweile in SAA sogar ganz oben drin. Ja, IV-Zugang und so weiter. Und dann wird hier schon angefangen, versucht die Patienten, und haben wir übrigens vorgestern Nacht erfolgreich gemacht, zu niffen, ne? Also dass die Patientin das auch wirklich akzeptiert hat und es ihr sogar besser ging damit. Und das sind alles Maßnahmen, die ein Notfallsanitäter mittlerweile ergreifen kann. Ja, und dann, wenn das nicht hilft, wenn das nicht funktioniert, wenn keine Wirkungszeit noch schlimmer, dann kann man auch Notarzt bestellen in der Stadt. Ne? Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Auch hypertensive Notfälle, Urapidil beispielsweise oder auch hier wieder mit Glycerol-Trinitrat, je nachdem, ob es ZNS oder also durch das Nervensystem oder ob es kardiale Beschwerden gibt. Ne? Schwere Blutung muss man auch immer gucken. Kannst du eigentlich große Zugänge. Also weiß nicht, ob immer sofort immer gleich Not. Also wenn man nach diesem Indikationskatalog geht, müsste ich ja wirklich in fast 50, 60, 70% aller Einsätze manchmal sogar einen Notarzt mit. Wenn der, wenn man da als Disponent draufkommen würde. Schock. Wie ja, kommen Leute in Schock?
Alter Wein
in
neuen Schläuchen.
Ist so.
Ich meine, es soll natürlich nicht darum gehen, irgendwie den Notfallsanitäter an seine Grenzen zu bringen. Nein. Und sagen, das könnte ich doch alles alleine, wenn ich wollte. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages auch, wie sicher sind die Kollegen dann vor Ort? Und wie sehr berufen sie sich auf ihre Kompetenz? Aber ich glaube, worauf so dieses abzielt, hier vor allem dann schwerer Pseudokrupp oder Zuschwellung, Schwellung im Zungenrachenbereich, dass es um eine etwaige, dadurch folgende Bewusstlosigkeit und komplizierten Atemweg gehen könnte. Und dass dann natürlich eine ärztliche Kompetenz vorhanden sein muss, weil hier dann gegebenenfalls mehr intubiert wird auf der Seite. Ich kann auch nicht so ganz einordnen, aus welchem Blickwinkel man das verfasst hat. Weil man könnte, viele regen sich darüber auf, wenn ich mir denke, Status Epilepticus, okay, wenn es um Keppra oder so weiter geht, dann ist wieder ein NEF sowieso mit drin. Wenn man jetzt sagt, akute Hirnblutung, wo ja auch wieder eine Bewusstlosigkeit und gegebenenfalls Intubation dann droht, kann ich auch nachvollziehen. Dann hier das Thema Apoplex mit Vitalfunktionsstörung, das müsste man jetzt gucken, wie man das dokumentiert. Aber es sieht so aus, also immer wenn es so Richtung dagegen gehen könnte, der Patient könnte bewusst oder reanimationspflichtig werden, bewusstlos oder reanimationspflichtig, natürlich ist da ein NEF mit bei. Deshalb, wenn das aus der Perspektive geschrieben ist, dann kann ich das schon nachvollziehen. Dann finde ich es auch besser als den vorherigen. Wenn es einfach eins ist, wir wollen bei allen krassen Sachen dabei sein, dann wiederum finde ich es natürlich nicht so gut. Mhm. Die Frage ist ja, man müsste das halt so.
Ja, das ist.
Ja, also es ist halt schwierig. So, natürlich, so Lungenödem, wenn du als RTW zu was anderem alarmiert wurdest, leichte Atembeschwerden, kommst dahin, Lungenödem, dann kriegst du das alleine hin, eventuell.
Ja.
Wenn du jetzt am Telefon sagst, hörst schon blubbern bis ins Telefon durch, dann wird der immer ein NEF mitschicken, so, ne? Und du hast dann viele Hände, schnelles Ende. Also es ist so ein, ich weiß es noch nicht, Komplikation Tracheostoma. Tracheostoma ist ja auch wieder Atemweg. Also ich glaube, es geht hier sehr um diesen komplexen Atemweg, dass man halt sagt, alles, was in so einem schwierigen Atemweg enden könnte, da möchten wir das dann NEF machen.
Da musst du hier schon fast mal in die Erklärung reingehen, denn auf A5 steht nämlich zum Beispiel bei Atemwege drinne, dass wenn der Disponent schon eine Stridor hört, durch den Laien erhoben, na, so ein schöner Stridor ist ja eher so ein Pfeifen, so ähnlich, ne? Aber hier eben schon das zu hören, ist wahrscheinlich auch schon einfach, hier gleich der Notarzt dazu kommen. Ich möchte es auch nicht aussperren, also durch meine Argumentation, dass ein Notarzt nicht immer erforderlich ist, sondern alles immer mit einem Notarzt zu beschicken, ist halt eine andere Frage. Wie Luis schon sagte, warum soll da nicht erstmal eine Fachkraft hin, die schon einiges tun kann dagegen, und sobald sie merkt, hier ist ein kritischer Patient, ja, hier ist etwas, eine schwer händelbare Sache, sich sofort einen Notarzt nachbestellen kann. In der Stadt ja nicht so das Problem. Ja, auf dem Land, okay, da könnte es problematisch werden, weil da braucht der Notarzt auch mal 30 bis 45 Minuten in gewissen Kreisen. Ne? Und klar, es ist dann gut, wenn man einen hinbestellt. Die Frage ist halt nur, wenn der jetzt für eine COPDisten oder sowas eben anfängt rauszufahren, was jetzt ja nicht heißen soll, dass kein COPDist einen Arzt bekommen sollte. Warum sollte da immer ein Notarzt sofort weg, wenn der vielleicht bei einem Herzinfarkt oder ähnlichem auch nicht überall hinfahren sollte? Und selbst beim Herzinfarkt ist halt auch immer so die Frage, ach, es sind so viele Fragen, muss immer überall ein Notarzt mit dabei sein oder sollten die Fachkräfte vor Ort das ebenfalls mitentscheiden können, gerade eben in der Stadtregion, ne?
Ich weiß nur, also es gab mal eine Zeit, ich weiß nicht, wie da mittlerweile der Stand der Wissenschaft ist, da hast du zum Beispiel dann auch Magnesium gegeben bei einer COPD.
Ja.
Das sind dann wieder so, nicht als Notfallsanitäter.
So, ja.
Aber
ja,
das ist ja schon so, also die Frage ist, wie viele Notfallsanitäter fühlen sich ja noch sicher mit der CPAP-Therapie? Ich weiß jetzt nicht, was man sich da wirklich für Gedanken gemacht hat. Aus meiner Sicht müsste man eben viel mehr einen Katalog entwickeln. Frag doch mal bitte diese Fragen. Mhm. Also zum Beispiel initiale Meldung ist, wie das mit dem ProQA dann zum Beispiel gemacht wird, akute Atemnot. Mhm. Alles klar, hören Sie ein brodelndes Atemgeräusch? Ja. Ist der Patient zyanotisch? Was meinen Sie damit? Ja, ist der blau? Nee, eigentlich nicht, nur ein bisschen blass. Okay, sitzt aber gerade vor Ihnen und so weiter, der macht nicht den Anschein, als wird er bewusst. Nee, macht er nicht. Okay, dann kann ja erstmal ein Ärzte wieder hinfahren. Wenn du denselben Anruf hast, Lungenödem, ja, der fällt hier gleich vom Stuhl, der ist schon im Tunnelblick und die Lippen sind blau. So, dann weißt du vermutlich, wenn du eintriffst, der Patient bewusstlos, dann musst du auch ein NEF mitschicken. Ja, also insofern, es kommt wieder darauf an. Ich finde es aber nicht gut jetzt, ich finde dieses Generelle nicht so gut seitens der Ärzte, ich fände es aber auch nicht gut jetzt seitens des Rettungsdienstes so drauf zu gucken, AKS, das mache ich schon so lange alleine und da brauchen wir alles nicht, alles scheiße. Das finde ich dann auch wieder nicht gut. Nee, also man hat sich ja schon irgendwelche Gedanken gemacht. Ja.
Das und es ist ja jetzt nicht
Unfall mit Kind. Akute Psychose, da musst du vermutlich dann Antipsychotika geben. Also ich kann da schon irgendwo alles nachvollziehen, was hier drinnen steht.
Nichtsdestotrotz.
Außer jetzt auffällig langsamer oder schneller.
Das sind aber so einzelne Sachen. Und hier oben in der Tabelle beispielsweise wird das ja noch wieder, und danach gehen ja die meisten, das man nennt, dann wird das halt wieder sehr verallgemeinert. Ne? Klar, man muss ja mal in die Ausgangslage gehen, man muss hier in die Erklärung auch noch mit reingehen, die muss man auch hier mehr durchexerzieren. Wenn es eben zu komplizierten Atemwegen, zu psychotischen Störungen, zu schweren Kreislaufstörungen geht, dann ist es natürlich zum schweren kardialen Schock zum Beispiel, dann muss ich da einen Notarzt dahin schicken. Das ist ja auch vollkommen.
Aber was wäre jetzt etwas, was du da drin liest, wo du sagen würdest, das wäre jetzt für dich keine oder das findest du jetzt nicht gut, dass das so geschrieben ist?
Hypertensiver Notfall?
Ja, ist aber natürlich keine hypertensive Entgleisung. Also der hypertensive Notfall bedeutet ja, dass du auch organische Schäden schon dann eventuell davon trägst. Mhm.
Und da kann ich als Notfallsanitäter kein Medikament gegen geben?
Na, es geht ja nicht darum, ob du das. Es geht ja, wie gesagt, wieder darum, können daraus kreislaufrelevante Dinge entstehen. Ja. Also um das mehr geht es aus meiner Sicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass der das Medikament geben soll. Das ist, glaube ich, denen schon klar, dass du dann in der Lage bist, den Blutdruck zu senken. Es geht, glaube ich, eher darum, okay, bei einem hypertensiven Notfall könnte es ja sein, dass der Patient, wenn er jetzt wirklich gerade hier voll dekompensiert darunter, dass er bewusstlos wird oder sonst irgendwas.
Ich gucke gerade noch mal hier so ein bisschen. Achso, ja, okay, jetzt steht die Apoplex mit Vitalfunktionsstörung. Wie gesagt, ich hatte vorhin bei Anaphylaxie, es ist auch wieder so dieses, was ist schwer in der Anaphylaxie? No?
Und auch Schwellung musst du ja eigentlich definieren.
Ja,
ja, die Zunge ist so ein bisschen geschwollen, aber das ist jetzt auch gerade, wir kühlen das schon. Mhm. Ist ja jetzt kein Grund, hier zu eskalieren.
Genauso
aber mit
allgemein auch Schwellung, Zungenrachenbereich, da redet man ja auch von einer Obstruktion an sich, ne? Also Verengung der Bronchien. Auch das kann durchaus durch einen Notfallsanitäter erst behandelt werden und auch in die Klinik gebracht werden zu einem Arzt. Ne? Eine Lungen- oder eine Bronchienobstruktion muss nicht unbedingt immer mit einem Notarzt beschickt werden, finde ich. Das kriegt man eigentlich mit Salbutamol, Atrovent, also Ipratropiumbromid und ähnlichem auch hin. Und erst dann, und steht übrigens auch in den SAAs drin, sollte es nicht erfolgreich sein, dann ist hier eben eine Weiterbehandlung durch einen Notarzt zum Beispiel mit erforderlich oder zumindest zu erwägen. Ne? Also da müsste ich nochmal.
Also ich sehe das halt aus dieser anderen Brille. Also ich sehe das nicht so als, das können die Notfallsanitäter nicht. Ich glaube schon, dass die wissen, ich glaube, es geht um diesen Punkt, ab wann es kompliziert, also Anaphylaxie, du machst dann alles, okay, und der fällt jetzt aber trotzdem vom Stuhl und jetzt hast du auf einmal, kriegst du ihn nicht intubiert oder keine Larynxmaske rein, weil alles zugeschwollen, dann was machst du jetzt? Vermutlich Luftröhrenschnitt als Alternative Und dann um diesen komplizierten Atemweg geht es, glaube ich, wenn es darum geht. Dann sage ich, dann kann ich das so nachvollziehen. Wenn es wirklich darum geht, dass man sagt, das könnte alles dazu führen, dass wir einen komplizierten Atemweg haben oder intubieren müssen, und dann muss das ein NEF machen. Und dann ist es vielleicht besser, wenn das direkt mitgeschickt wird. Wenn es einfach nur darum geht, nee, AKS könnte ja potenziell immer lebensbedrohlich sein, und deshalb schicken wir da was hin, dann sage ich, nee, dann ist es Quatsch. Aber das wissen wir ja nicht, wie sie es gemeint haben.
Also schicken wir einfach die Notärzte für hätte, könnte sein. Raus wieder,
oder? Naja, aber so ist es ja, Stand jetzt.
Ja, ach so, nee, ich dachte, du redest jetzt davon, von dieser neuen, wir reden ja von der neuen Empfehlung hier. Und da finde ich auch manche Sachen wieder so hätte, könnte sein, naja. So, ich lese hier gerade nochmal das vor, weil ich fand das nämlich so spannend. Immer so eine hochqualitative notfallmedizinische Versorgung ist nur durch Notärzt und so weiter und Notärzten gewährleistet. Das finde ich hier nochmal spannend. Aber wie gesagt, ich finde, man sollte es nicht zu verallgemeinern. Viele Sachen stehen hier drin, die vollkommen in Ordnung sind, wo ich wirklich sage, da Notarzt auf jeden Fall mitschicken. Ne? Thoraxtrauma, müsste man jetzt auch gucken. Was heißt jetzt Thoraxtrauma? Thoraxtrauma könnte ja auch eine Rippenprellung sein, oder? Also steht ja als Beispiel.
Ja, Thoraxtrauma, hier steht ja Komplikation, wo steht das Thoraxtrauma?
Ach so, da? Ganz oben auf Seite 1. Ich gehe jetzt wirklich nur kurz durch die Tabelle oben, A2, oder Seite A2. Na, jetzt könnte man natürlich in Breathing reingehen unten und nochmal ganz genau lesen. Das muss man eigentlich dann auch. Na,
ja, es geht, du musst das ja von links nach rechts lesen. Hier ist ja Symptomabfrage, ja, Disponent. Der Disponent soll ja fragen, gibt es eine ausgeprägte Atmung? Das könnte dann auf ein Thoraxtrauma hindeuten. Und deshalb sagt man, wenn eine ausgeprägte Zyanose da ist, dann könnte es ein Thoraxtrauma sein. Und dann besteht ja wieder die Möglichkeit, komplizierter Atemweg. So lese ich das jetzt.
Okay, ich dachte, es ist immer nur links. Ah ja, man muss ja auch immer komplett lesen. Ja, das ist
Atembeschwerden, Säugling, Kleinkind, könnte ein schwerer Pseudokrupp-Anfall sein. Oder eben auch eine Epiglottitis. Das wäre dann oben. Und deshalb.
Nichtsdestotrotz stehen, also die Frage stand ja auch bei uns schon im Raum in der Wache, wo ist denn der Einsatzindikationskatalog, der Notarztindikationskatalog? Da steht es dann auch da, ja, rufst du den ärztlichen Leiter an? Ja, nee, wir halten uns an die bundesweite Verordnung von 2013. Das wird also wirklich noch so gehandelt bei uns auch, zum Beispiel in Rostock, dass wir uns an die bundeseinheitliche Sache halten. Und wenn man danach geht, dann wird halt überall irgendwas mit hingeschickt. Ne?
Gut, also ihr habt dann das Problem, man wird immer zu einem Brustschmerzen NEF mitschicken, weil der Brustschmerz ist ja immer stark.
Ist wirklich so.
Wie stark ist der? Er ist schon starker. Okay, alles klar,
NEF. Da wird sich ja teilweise sogar entschuldigt. Hey, sorry, wir schicken euch jetzt gerade, wir haben keinen Notarzt frei. Sag ich auch, du, wir gucken erstmal, was der Brustschmerz, was ihn vielleicht auslöst, wie das EKG aussieht. Und wenn ich einen Arzt brauche, dann rufe ich mit ihm dann. Ne? Das muss ich mir auch so
hin. Ist der Herzschlag auffällig langsam oder schnell? Auch geile Systemabfrage.
Ja.
Die hier drin steht. Auffällig niedriger Blutdruck.
Was heißt denn auffällig niedrig? Weil einige sagen so, ja, also bei mir ist der Blutdruck bei 120 schon zu niedrig, weil ich habe sonst immer einen 160er normalerweise. Das gibt es, diese Aussage wirklich von vielen Hypertonikern. Na, die empfinden sogar einen 110er Blutdruck schon als auffällig niedrig. Also das sind so Abfragen, die sehe ich als schwierig.
Was natürlich Quatsch ist, ist hier stark erhöhter Blutdruck mit relevanten Begleitsymptomen. Also ja, das ist wirklich Quatsch, weil als Notsein gibt es ja eigentlich nur, wenn es relevante Begleitsymptome gibt, das blutdrucksenkende Medikament. Und also das ist zum Beispiel den Satz, den verstehe ich jetzt nicht. Stark erhöhter Blutdruck mit relevanten Begleitsymptomen. Natürlich habe ich beim 220er Druck, also ich meine nicht jeder, aber wenn ich dann sage, ich habe Sehstörungen oder was weiß ich, dann nur deshalb brauchst du ja kein NEF. Also
ja, aber auch also ich habe letztens gelernt, als ich über Urapidil ein Video gemacht habe bei Instagram, über hypertensive Krise, hypertensiver Notfall geredet und die Definition dazu, da gibt es ja überall scheinbar andere Meinungen von, wann ist es ein Notfall, wann ist es eine Krise, wann ist es ein Hypertonus, ganz normaler, in Anführungsstrichen. Ne? Also die Definition ist wirklich schwierig und wenn dann links guckst, wo du sagtest, ja stark erhöhter Blutdruck mit relevanten Blutdrucksenkungen, dann könnte das ja Kopfschmerz sein, dann könnte das auch Brustschmerz sein. Ne? Genau, das
kann das ist ja alles sein,
aber muss dann immer ein Notarzt drauf. Genau.
Nee, und auf jeden Fall nicht. Also diesen Satz kannst du auf jeden Fall streichen.
Ja, bei welchen?
Naja, wenn du dir nach rechts den hypertensiven Notfall anguckst, dann sage ich, weil da kann ich es verstehen. Ach aber so, nur aufgrund stark erhöhter Blutdruck mit relevanten Begleitsymptomen, dann kann ich es nicht nachvollziehen.
Und das wird halt so schwierig. Für die einen oder anderen, die jetzt gerade zuhören, die denken sich auch so, oh Gott, jetzt geht das Fachgesimpel los. Aber es ist wirklich so, nach was muss man hier an? Ich scroll gerade mal so durch die SAAs durch, die wir so haben in NRW, Mecklenburg-Vorpommern und Ähnlichem. Und hier hat man sich das wirklich, sorry, aber so ein bisschen leicht gemacht, indem man einfach oben rechts bei jedem Symptom, Anaphylaxie zum Beispiel, einfach oben rechts reingeschrieben hat, NA-Ruf gemäß lokalem Indikationskatalog. Das heißt, man hat noch nicht mal die Position festgelegt, dass man sagt, ab hier solltest du wirklich erwägen, nehme ich einen Notarzt dazu oder eben nicht. Sondern da sollst du einfach selbst mitentscheiden nach dem Indikationskatalog. Das heißt, neben deiner SAA, deiner Standardarbeitsanweisung, musst du halt auch noch entscheiden, ja, also ist das jetzt hier notarztrelevant, kriege ich das noch alleine hin, musst ein bisschen auch in die Glaskugel gucken können, scheinbar, um hier entscheiden zu können, hole ich mir jetzt einen Notarzt nicht. Manchmal steht es drinne, hier nur mit Notarzt, aber wirklich sehr selten wurde hier irgendwo der Notarzt unten mit reingepackt, ne, bezüglich weiterer Maßnahmen. Ich gucke mal gerade, wo ich eins finde, aber Überwachung, Transport. Also hier steht auch nur bei Fremdkörperaspiration zum Beispiel, kann man ja mal durchgehen, bei Kind. Steht hier drin, Kind unter ein Jahr, Thoraxkompression, Fremdkörper entfernt und Atmung suffizient, ja, Überwachung, Untersuchung und Transport. Fertig. Da steht nicht drin, nochmal vom Notarzt untersuchen lassen. Also das ist meiner Meinung nach dann schon spannend, dass das hier dann immer nicht so explizit reingeschrieben wurde. Hier muss ein Notarzt nochmal drüber gucken, in den Atemweg reingucken.
Naja gut, Pacen zum Beispiel bei einem auffällig langsamen Herzschlag. Das ist ja auch Prüfungsbeispiel, instabile Bradykardie. Und instabile Bradykardie bedeutet hämodynamisch relevant, instabil. Dann wäre wiederum die hämodynamisch, also das wäre dann wiederum jetzt kein Notarztruf wert. Das Ding ist, hier steht jetzt nur auffällig langsamer Herzschlag.
Auffällig langsamer Herzschlag. Das ist aber auch sehr.
Aber als Beispiel führen sie dann auf Defi-Auslösung Stromunfall. Da sage ich, okay, da kann ich, die Argumentation kann ich verstehen, da steht ja dann jetzt nicht instabile Bradykardie. Ja. So, deshalb, ich bin jetzt kein Fan davon und das machen ja leider viele Kollegen, die gucken sich das an, bah, scheiße, kriege ich alles alleine hin. Sondern man muss das schon so ein bisschen abstrahiert betrachten.
Aber das steht ja leider auch nicht drin.
Nee, es ist überhaupt nicht ausgeführt.
Einschätzung durch Notfallsanitäter oder sowas. Ist ja nicht.
Nee, das ist auch kein guter Katalog. Also das ist einfach eine Excel-Tabelle mit drei Spalten und dann hat man da irgendwas reingeschrieben. Die ist nicht abschließend, die Liste. Das ist wie so eine Liste, wann soll ich die 112 wählen? Akute auftretender Brustschmerz. So, da stehen 150.000 Sachen, weshalb du auch anrufen könntest, nicht drin. Und deshalb, ja, ich finde, man sollte sich eher darauf gucken, dass man schaut, dass man einen Abfragekatalog entwickelt. Das ist ja hier so ganz merkwürdige Spichpunkte, das ist einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe aber auch nicht, dieses Notarzt wird immer so gesehen, als wenn das irgendeine genormte Ressource wäre, die dann kommt und dann wird alles gut. Also ich hätte gerne mal Studien, die zeigen, dass Notarzteinsatz wirklich signifikant sich auf das Outcome oder irgendwas auswirkt vom Patienten. Das würde mich mal interessieren.
Ich will auch nicht sagen, dass wir alles allein und dass wir jetzt die Super-Power-Ranger sind hier im Rettungsdienst, die Notfallsanitäter, die alles auf jeden Fall hinbekommen. Dann kommt ja gleich wieder die Diskussion auf, dass wir die Notärzte substituieren. Das ist ja nicht so. Aber ich finde, man sollte uns als Fachkräfte mehr zutrauen, einschätzen zu können. Ja, auch gewissen Notfallsanitätern vielleicht in den Leitstellen, sofern diese Notfallsanitäter sind, das muss man ja auch noch mit dazu sagen. Letzter Funkspruch, den ich gehört habe, wir fahren nach ROSC in die so und so Klinik und der Disponent musste dreimal nachfragen, was nach was? Nach ROSC! Was ist ROSC? So nach dem Motto, wurde halt über Funk gefragt, da ich so, ach Herr Roskog. Mensch. Ne? Rosk, und dann nach Reanimation jetzt wieder, ne, Kreislauf. Achso, da dachte ich wirklich so, oh, okay, doch schon spannend manchmal. Ne? Das in Leitstellen, die halt nicht nur durch Rettungsdienst besetzt sind. Was? Rosk?
Ja, ich frage.
Es ging darum, dass die Leitstelle den Schockraum bitte einmal informiert und anruft und eine Indikation nennt. Deswegen. Und da hieß es dann nur, was soll ich denen sagen? Ja, Zustand nach Rosk, instabil. Fertig. Ne? Und da wurde halt dann öfter, und das lag nicht an der Funkverbindung, die war wirklich gut. Ne? Also zumindest hat man das überall gut gehört, ne? Dass man da nicht wusste. Naja, spannend auf jeden Fall.
Ja, es ist halt, das nicht öffentlich gesprochene Wort, aber darf man ja auch nicht zitieren darf. Aber eine Ankündigung habe ich noch zu machen, bevor Christian mich abwirkt.
Nein, ich wirklich nicht ab. Ich mache nur so an die Musik. An.
Und zwar, einige haben es ja schon aus meinem Instagram-Beitrag herauslesen können. Ich werde den Podcast zum 1.1.2024 verlassen. Nicht, weil ich jetzt weil irgendwas passiert ist oder so, aber ich selber habe immer an das Dinge, die ich tue, so einen gewissen Qualitätsanspruch. Und der war jetzt im Podcast einerseits definiert durch die Themen, andererseits auch definiert durch eine Regelmäßigkeit. Und ich habe jetzt zunehmend gemerkt, dass wir dem nicht mehr gerecht werden konnten und oder nicht mehr gerecht wurden. Und ich sehe jetzt auch mit vielen neuen Projekten, die jetzt an anderer Stelle kommen, ich meine, ich muss jetzt auch in meiner Promotion Gas geben, nächstes Jahr steht die erste Veröffentlichung an, dass ich auch nicht sehe, dass das erstmal wiederkommen wird. Und deshalb habe ich für mich beschlossen, dass ich dann, wie sagt man, lindern werde, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren, lieber dann nicht podcasten als schlecht podcasten, weil es tut mir auch leid, wenn da die Nachfragen kommen, kommt heute nichts und so und so und tralalala. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die Zeit. Ihr habt jetzt noch 4 Wochen Zeit, die Tränen zu trocknen. Und so lange hören wir uns auf jeden Fall noch. Was der Christian dann macht, weiß ich noch nicht. Vielleicht macht er was, vielleicht nicht. Wir werden es sehen, wir werden es hören. Vielleicht werde ich ja auch dann irgendwann Hörer der Podcast und bin unter der 1%.
Ich erwarte auf jeden Fall, sollte der Podcast weitergehen, dann harsche Kritik. Und Louis hat heute wieder geschrieben.
Genau, das wird auf jeden Fall spannend.
Also ich habe mir, ich weiß es ja schon bisschen länger durch dich. Du hast es ja schon quasi vorangekündigt und war jetzt nach der Tour auch gespannt noch, ob der Louis sich nicht vielleicht auch noch umentscheidet, es war auf jeden Fall schwierig, immer mit dir auf Tour zu sein, zu sagen, okay, und das wird bald nicht mehr so intensiv sein, aber hab mir dann auch gesagt, dass wir sagen, wir beenden damit dann quasi diese Staffel, dann ab 1.
Die Staffel, die 200
Jahre gedauert hat. Die Staffel 1, die einfach, ja, tierisch viele Folgen hatte, aber es ist ja auch so, warum nicht? Und wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, das werdet ihr definitiv noch erfahren mit Retterview und ob es da vielleicht noch einen neuen Partner oder neue Gäste oder so ähnliches gibt. Ich weiß es noch nicht. Man muss sich da mal beraten dazu. Ne? Es war mir auf jeden Fall eine Freude jetzt schon mal. Wir werden uns aber noch die nächsten Wochen sehen, mein Lieber. Genau. Ich glaube, es sind 2,5 Jahre jetzt mittlerweile. Ne? Also über 2,5 Jahre machen wir das. Ich glaube, mit Beginn Corona.
Über 100 Folgen.
Krass, oder? Über 100 Folgen. Möchte ich also gerne auch nochmal zurückgucken in der allerletzten Folge dann mit uns zwei zusammen. Und wir werden dich definitiv bestimmt nochmal hören hier. Nicht mehr in so einer Regelmäßigkeit, aber das ein oder andere Mal werde ich dich bestimmt nochmal anhauen und sagen, hey Louis, hast du heute Zeit? Ich habe da ein Thema, da kannst du bestimmt Pauken und Paukenschläge wieder verteilen. Ja, das wäre auf jeden Fall klasse.
Mal schauen.
Ihr könnt ja auch noch was dazu schreiben, info@retterview.de, louis@retterview.de, die ist auch noch geschalten dafür. Ja, könnt ihm da alles schicken und wie gesagt, die Tränchen.
Auf jeden Fall, ich arbeite noch an zwei Gästen.
Dafür.
Ein Gast hat schon zugesagt.
Genau.
Unser Psychologe gibt sich noch ein letztes Mal die Ehre. Und dann arbeite ich gerade noch an einem Fluglotsen. Ich muss nur schauen, ob das noch klappt bis zum 31.12.
Das ist schön, weil mein Pilot, also nächste Woche werde ich Pilot, wann diese Folge dann rauskommt. Ich habe dann unseren Hubschrauberpilot endlich dran. Das ist, finde ich, neben. Ich habe den Namen gerade, unsere Astronautin nicht mehr. Ja, hat er.
Nicola.
Don Mahoney. Ach, Nicola Winter, genau. Neben Nicola Winter, einer der nettesten Piloten oder freundlichsten oder ich weiß nicht, einfach happiesten Piloten, die ich so in der Rettungshubschrauberkarriere oder in den Rettungshubschrauberpiloten je kennengelernt habe. Also der kann eigentlich nicht grinsen. Geht nicht bei ihm. Das funktioniert nicht. Aber den werden wir kennenlernen. Sehr nett. Und der hat wirklich schon viel miterlebt. Ne? Auch in Kriegsgebieten und ähnliches. Und fliegt jetzt bei uns hier zum Beispiel auch in der Joni der Luftrettung. Das ist wirklich spannend. Den hole ich mir auf jeden Fall hier noch ran. Der hat auch schon gesagt, er hat richtig Bock, da mal zu quatschen über alles Mögliche, was man als Pilot vor allen Dingen so mitbekommt, während hinten die Show abgeht. Ne?
In Anführungsstrichen. Den NEH herziehen.
Ja, genau. Auch das könnte man durchaus hier mal machen. Der ist ja eigentlich fast der einzige Notarzteinsatzhubschrauber, der nur einen Notarzt transportiert. Ja, und keine Patienten.
Zwei Blätter hat.
und zwei Blätter hat und einen Ottomotor. Ja.
Aber soll ja jetzt laut neuem Konzept soll das ja mehr werden tatsächlich, diese NEHs. Ich bin gespannt.
Ja.
Quadrocopter steht ja alles noch im Raum. Ja, ja, dann kommt der bayerische Notarzt bald in Crocs und Quadrocopter.
Ja, genau. Und landet dort. Gut, ihr Lieben. Luis, wir verdauen das Ganze jetzt erstmal, die Nachricht. Ja.
Mach immer.
Und
ich gehe jetzt umziehen.
Genau, eine ganz tolle neue Woche dann, ja, wenn wir uns dann am Sonntag wieder hören zur nächsten Folge und dann entweder mit Gast oder ohne. Mal gucken, wir werden das sehen.
Yes.
Ihr Lieben, bis dann, haltet euch wacker und bis demnächst.
Ciao, ciao.
Ciao.
Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.